Im letzten Jahr haben sich die meisten Menschen in den westlichen Ländern verwundert die Augen gerieben, denn auf einmal sind die Menschen auf die Straße gegangen, haben ihre Angst verloren und haben demonstriert in vielen arabischen Ländern. Viele Menschen oder auch einige Experten verglichen die Situation ein wenig mit der Situation um 1989 herum im Ostblock. In vielen Ländern war das, was dann Revolution genannt wurde, erfolgreich. Anders sieht es in Syrien aus. Dort gehen die Menschen auch seit vielen Monaten auf die Straße. Dennoch ist es bisher nicht zu einem Regierungswechsel gekommen, auch wenn Präsident Assad für heute eine Rede angekündigt hat. Viele Menschen haben sich gefragt, wie kann man das unterstützen, was in den arabischen Ländern läuft? Und eine Antwort darauf ist eine Kampagne, die nennt sich Adopt a Revolution, also adoptiert eine Revolution. Und einen derjenigen, der diese Initiative mit ins Leben gerufen hat, begrüße ich jetzt am Telefon, nämlich Elias Pirabo. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Viele Menschen haben das ganze Jahr gespannt am Fernsehschirm verfolgt oder haben auch im Internet vieles über das gelesen, was in den arabischen Ländern passiert ist. Du hast dich jetzt dazu entschieden, eine Kampagne, nämlich Adopt a Revolution, mit zu unterstützen. Was ist denn dein persönlicher Bezug zur Revolution in Syrien?
Genau, ich war selber mehrfach in Syrien in den letzten 10 Monaten, seitdem der Aufstand dort losgebrochen ist, habe aktiv mit syrischen Aktivisten zusammengearbeitet, unter anderem mit einem der wesentlichen Cyber-Aktivisten, Rami Nakle, der auch viel unter seinem Pseudonym Malat Omram gearbeitet hat. Bin so mehr oder minder auch ein bisschen in die syrische Revolution reingeschlittert und haben dann gemeinsam mit syrischen Aktivisten dieses Projekt entwickelt, um aktiv sozusagen eine Brücke zu bauen und gemeinsam den syrischen Frühling sozusagen zu unterstützen.
Wie diese Aktion genau funktioniert, darüber wollen wir gleich noch reden, aber bleiben wir vielleicht zunächst erst nochmal in Syrien selbst. Du hast gesagt, du warst selber mehrmals vor Ort. Im Fernsehen sieht man jetzt ja immer wieder Bilder, da gehen Menschen auf die Straße, halten Plakate hoch oder haben auch Nationalfahnen dabei. Wer sind denn die Menschen, die dort in Syrien demonstrieren?
Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Das ist sehr gemischt und regional extrem unterschiedlich. Also insgesamt kann man sagen, wie das insgesamt beim arabischen Frühling ist, sind vor allem die jungen Leute, die sind sozusagen auf die Straße gehen, die sich organisiert haben in Syrien in ganz, ganz vielen Komitees in den einzelnen Regionen. Wir sprechen ungefähr von 300 Komitees. Und dann kommt es sozusagen ein bisschen auf die Region an. Also teilweise sind das sehr heterogene Gruppen von auch älteren Leuten. Teilweise sind das sozusagen bestimmte religiöse Fraktionen, also sei es Christen oder Sunniten oder Schiiten, die sich da zusammengefunden haben, teilweise auch Ethnien wie die kurdischen Gruppen. Also es gibt sozusagen das breite gesellschaftliche Bild, würde ich sagen, spiegelt sich sozusagen in den Protesten wider. Aber trotzdem ist der Schwerpunkt gelegt auf die junge Generation, sozusagen auf die Generation zwischen 15 und 30.
Jetzt gab es ja auch immer unterschiedliche Meldungen dazu, welche Rolle Frauen dabei gespielt haben. Zum Beispiel auf dem Tahrirplatz in Kairo waren anfangs sehr viele Frauen dort. Als es dann zum 8. Mai eine Frauentagsdemonstration geben sollte, war das schwierig. Sind es in Syrien auch mehr Männer oder welche Rolle spielen Frauen in diesem ganzen Prozess?
Ja, also natürlich sind es in Syrien auch mehr Männer. Es ist ein männerdominiertes Land, sozusagen, wo Männer deutlich mehr eine Rolle spielen. Das sieht man auf den Videos. Nichtsdestotrotz spielen die Frauen in diesem Aufstand eine ganz, ganz zentrale Rolle. Also wenn man das anguckt, die zwei größten Netzwerke von Aktivistinnen, die sozusagen sich gebildet haben über die letzten Monate, werden beide mehr oder minder angeführt von jeweils einer Frau. Und auch darunter kommt ganz, ganz zentral sozusagen, sagen wir mal, so eine Art Führungsposition dieses Aufstands, kommen ganz, ganz, ganz zentral Frauen, die auch auf die sich immer wieder berufen wird, die auch ganz, ganz stark gepusht werden von dieser Bewegung. Das heißt, ich würde sagen, in der Gesamtheit sind der Frauenproporz niedriger, aber sie spielen trotzdem eine ganz wesentliche Rolle in diesem Aufstand.
Jetzt ist es ja so, dass viele Menschen zunächst erstmal mit großer Sympathie auf diese Aufstände geschaut haben. Nach den ersten Wahlen, die es jetzt gegeben hat, ist allerdings auch so ein bisschen Ernüchterung eingetreten, vielleicht auch auf Seiten der progressiven Linken, denn bei den Wahlen haben häufig die Islamisten gewonnen. Wie würdest du die Situation einschätzen? Gibt es da auch ein bisschen ein zu undifferenziertes Bild oder wie progressiv sind denn diese Bewegungen, die wir da vor uns haben und vielleicht auch konkret die in Syrien?
Also die Bewegungen an sich sind sehr progressiv. Alles, was wir von diesen Aktivisten hören, alles, was wir von diesen Komitees hören, ist, dass es ganz klar nicht nur eine Revolution gegen Assad ist, nicht nur eine Revolution ist, das diktatorische Regime wegzubekommen, sondern auch eine Revolution gegen eine bestimmte Form von Tradition. Es wird gefordert, einen säkularen Staat zu haben. Es wird gefordert, sozusagen eine Trennung von Staat und Religion zu haben. Es werden Rechte, Geschlechterrechte gefordert. Also all das ist sehr progressiv, wenn man sich die politischen Visionen anschaut, die die meisten dieser Komitees haben. Gesagt, nicht alle, aber die meisten dieser Komitees, die sich in diesen Städten gegründet haben, die sagen, das ist sehr, sehr progressiv, was da voran ist. Ob das wirklich sich dann später in einer Gesellschaft wiederfindet, das wird sich sicherlich noch zeigen. Also das ist nach dem Sturz von Assad, wird sich natürlich auch da zeigen, Syrien ist ein eher konservativeres Land, würde ich sagen, von der Bevölkerung her, eine sehr starke ländliche Bevölkerung. Und dann wirklich all diese Ideen, die die Leute, die jetzt auf die Straße gehen, sich durchsetzen, das ist sicherlich ein Prozess, dem darf man nicht vorweggreifen. Aber insgesamt, glaube ich, sollte man das auch eher prozesshafter denken. Also diese Vorstellung, man macht einen Aufstand, man macht eine Revolution da und man repariert gleichzeitig alle Probleme. Ich glaube, das ist natürlich auch etwas zu kurz gedacht, sondern da sind unglaubliche Prozesse, es gibt eine unglaubliche Politisierung, es gibt unglaubliche Selbstermächtigungskämpfe da drin. Das findet auf jeden Fall statt und das wird auch eine langfristige Wirkung haben.
Jetzt sind die Entwicklungen in den einzelnen Ländern höchst unterschiedlich verlaufen. In vielen Ländern haben die Aufstände dazu geführt, dass die alten Autokraten zurückgetreten sind. In Libyen kam es zu einem militärischen Eingreifen. In Syrien ist die Lage so ein bisschen unentschieden. Die Arabische Liga hat einen Beobachtereinsatz gestartet. Der wird wiederum von den Aufständischen selber kritisiert, weil er nicht das erreicht, was er soll, nämlich das Blutvergießen zu verhindern. Auch der Westen ist so ein bisschen uneins. Präsident Assad hat für heute eine Erklärung angekündigt. Wie schätzt du denn die Lage ein? Wird es den Aufständischen gelingen, Assad zu stürzen?
Ja, auf jeden Fall wird es den Aufständischen gelingen, die Lage zu sozusagen Assad zu stürzen. Assad ist ein Präsident auf Abruf, das ist sozusagen ganz klar. Das wissen, glaube ich, inzwischen auch alle. Das hängt damit zusammen, dass die Leute der Punkt für Assad sozusagen noch Reformen einläuten zu können oder irgendwas zu reparieren, längst weit überschritten ist. Wir sprechen inzwischen von über 6.000 Toten, Zehntausende, die gefoltert worden sind, unglaubliche Tragödien in Syrien. Das wird sozusagen nicht wieder halber sein. Das heißt, das Regime, nicht nur der Präsidenten, sondern das Regime, was dahinter steht, inklusive den Geheimdienstchef, das wird perspektivisch zumindest nicht überleben können. Ein ganz kleines Beispiel dafür ist, wir hatten jetzt zweimal die Situation, einmal in Hama, wo sich die Sicherheitskräfte kurzfristig zurückgezogen hatten, wo nachdem die Sicherheitskräfte zurückgezogen haben, massiv die Leute auf die Straße gegangen sind. Dann haben wir nicht mehr von ein paar Zehntausend geredet oder ein paar Tausenden, sondern von Hunderttausenden bis eine halbe Million, die auf die Straße gegangen sind in einer Stadt, die 700.000 Menschen hat. Das heißt, sobald die Sicherheitskräfte sich zurückziehen, gehen die Leute wieder auf die Straße. Ähnliches konnten wir jetzt bei den arabischen Beobachtern sehen, dass sobald es Schutz gab, die Leute auf die Straße gegangen sind. Das heißt, das Land wird auf die Straße gehen und gegen das Regime kämpfen. Die einzige Chance, die Assad momentan hat, ist massiv durch Sicherheitskräfte und Panzer, die in den Städten stehen, das repressiv zu unterdrücken. Das wird er aber dauerhaft sozusagen nicht schaffen.
Jetzt habt ihr eine Initiative ins Leben gerufen, Adopt a Revolution, wo man Revolutionspate oder Patin werden kann. Denn Revolutionen und Aufstände kosten natürlich Geld. Das ist klar. Ihr habt diese Kampagne gestartet. Was ist denn der Sinn und Zweck, außer zu sagen, na, man gibt einfach irgendwie Geld?
Wir verfolgen natürlich mit dem Projekt zwei Ziele eigentlich. Das erste ist, wir wollen aktiv einen Beitrag leisten und aktiv die Komitees vor Ort unterstützen. Ich habe es ja eben schon anklingen lassen. Die meisten Aktivisten haben sich organisiert über die letzten 10 Monate in sogenannten Komitees. Wir sprechen ungefähr von 300, das ist auch so eine syrische Besonderheit, die den Protest organisieren, die sich um die Gefangenen kümmern, die sich um die geheimen Lazarette kümmern und so weiter und so fort. Eine unglaubliche Organisation, die aber vor allem ökonomisch extrem desolat dastehen. Die finanzieren sich mit Geldern vom Nachbarschutz, die müssen Aktivisten im Untergrund finanzieren. Das heißt, die brauchen ganz, ganz dringend finanzielle Unterstützung. Und dann haben wir gemeinsam mit Syrern zusammen dieses Modell entwickelt, zu sagen, es gibt Unterstützung hier von Aktivisten, von der Zivilgesellschaft, für Aktivisten und Zivilgesellschaft da. Einmal ist die Transfer von finanziellen Mitteln zu diesen Aktivisten und zu diesen Komitees. Das Zweite ist natürlich, dass wir auch mit dem Projekt verfolgen, dass wir sozusagen eine Form von solidarischer Brücke bauen. Man kann ein Komitee sozusagen adoptieren, und dann wollen wir eine Verbindung versuchen zu schaffen zwischen denjenigen, die hier dieses Komitee unterstützen solidarisch und den Aktivisten dort, indem wir Berichte austauschen, indem wir den Konflikt und die Ziele dieser Revolution für die Leute hier etwas bildhafter machen und etwas näher bringen.
Wenn man sich jetzt die Seite anguckt, dann kann man sich wirklich genau angucken, wie du es eben schon beschrieben hast, wo in welchen Städten es Komitees gibt. Dann steht da so ein bisschen, was ist das für eine Stadt, wie ist die organisiert, was machen die Leute, die vor Ort sind und wie viel Geld da jetzt noch fehlt. Irgendwie fand ich das einerseits interessant zu sagen, man kann, hat sozusagen eine hohe Transparenz und kann sein Geld ganz zielgenau an eine Stelle bringen. Andererseits fand ich es irgendwie auch komisch, dass ich mir jetzt ausruhen kann, na, welches Komitee gefällt mir besser und wo kann ich die Leute besser unterstützen. Siehst du da auch eine gewisse Ambivalenz eigentlich drin oder findest du, würdest du sagen, das ist irgendwie gut, weil es eine Transparenz einfach schafft für Leute, die sagen, sie wollen Geld spenden?
Nein, es ist kein Wettbewerb unter den Komitees. Das werden wir partout nicht versucht zu vermeiden. Wir arbeiten mit den beiden größten Aktivistinnen-Netzwerken zusammen, der Local Coordination Committee und dem Syrian Revolution General Commission. Das sind sozusagen die beiden großen Netzwerke, in denen sich ungefähr die Hälfte dieser Komitees versammelt haben. Die schlagen uns jeweils Komitees vor. Wir haben ein Beratergremium, was mehrheitlich mit Syrern besetzt ist, die genau sich sozusagen angucken, wie stark sind die Bedürfnisse, was braucht es da? Und wir gehen sehr stark nach Bedürfnissen an dieser Stelle. Und auch wenn wir diese Komitees reinstellen, geht es mehr darum, eine gewisse Auswahl zu geben, weil man ja dann doch manchmal die eine oder andere Stadt kennt und schon mal einen emotionalen Bezug dazu hat. Insgesamt geht es gar nicht darum, die gegeneinander auszuspielen. Und so ist das Projekt auch gar nicht aufgebaut. Dafür gibt es aber im Endeffekt auch zu wenig Informationen, sondern es geht eher darum, sich mit einer Sache zu identifizieren und später auch von diesen Komitees Bericht zu geben.
Das heißt, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Aspekt zu sagen, diejenigen, die ein Komitee finanziell unterstützen, werden auch regelmäßig darüber informiert, wie die konkrete Situation in diesem Ort ist.
Genau, so sieht es aus. Sobald man ein Komitee unterstützt, möglichst monatlich, das ist unser Ziel, dass wir monatlich versuchen, denen das zukommen zu lassen. Das heißt, wir sind eigentlich darauf angewiesen, dass die Leute Daueraufträge einrichten, beziehungsweise dauerhaft an uns spenden, monatlich, wenn auch nur einen kleinen Betrag vielleicht. Bekommen sie im Abschnitten von 4 bis 6 Wochen jeweils einen kleinen Bericht aus dieser Stadt, wo die Aktivisten selber berichten, wie die Situation ist in ihrer Stadt, was sie machen, für was sie auch das Geld brauchen und wie die Lage der Aktivisten.
Wer die Kampagne Adopt a Revolution, den syrischen Frühling unterstützen möchte, unterstützen will, der kann dort, wie gesagt, auf die Homepage klicken, adoptarevolution.org. Dort findet ihr alle Informationen, die ihr braucht, wenn ihr sagt, ihr möchtet Geld geben für Transparente, für die Unterstützung von Gefangenen und den Angehörigen, für die zur Verfügungstellung von sicherer Infrastruktur, damit die Kommunikation gewährleistet ist. Ich danke an dieser Stelle erstmal Elias Perabo für die Informationen und ich denke, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über die Situation in Syrien miteinander gesprochen haben. Vielen Dank erstmal.
Bitteschön.